Ja, jetzt habe ich das Wort. Alle müssen zuhören. Aber die Türen sind offen, also wenn ihr euch gelangweilt fühlt, fühlt euch frei, hinauszugehen. Ich nehme es dann nicht persönlich. Ja, das Leben ist kein Ponyhof, ist der Titel dieses Gottesdienstes. Und ich kann mich auch gar nicht, vor dem Gottesdienst wurde ich gefragt, wo ich den Satz her habe oder wo ich den schon mal gehört habe, und ich kann mich gar nicht genau entsinnen, wo ich den zum ersten Mal gehört habe. Irgendjemand sagte mir letztens, unser Pastor sagte, dass er diesen Satz von dieser Serie Stromberg oder so kennt. Ne? Die habe ich selten gesehen, weil ich irgendwie nicht so nett finde. Aber ich selber weiß nicht mehr, wo ich den Satz herkenne. Das Leben ist nicht wie ein Ponyhof. Aber ich kann mich entsinnen, als Kind gab es eine Serie, aus den 60ern, glaube ich, war es gewesen, da ging es um einen Ferienhof, der auch Pferde hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Serie oder wie dieser Film hieß. Es war, glaube ich, nur ein Film. Auf jeden Fall war das halt so ein Ponyhof, wo es zwar Probleme gab, aber im Großen und Ganzen war eine große Harmonie da und zum Schluss wurden die Probleme alle gelöst. So, das war so ein Film aus der Nachkriegszeit, wo die Menschen das Bedürfnis nach Harmonie hatten. Und als ich Christ wurde, ich bin als Teenager Christ geworden, da war mein Leben dann auch etwas, so ein bisschen wie ein Ponyhof. Ja? Ich hatte plötzlich einen Gott auf meiner Seite und dachte, mir kann nichts mehr passieren. Mir geht's super. Ich hatte eine Gemeinde, in der ich mich wohlgefühlt habe, ja, die hat mir einen Halt gegeben, eine Familie. Es war alles so ein bisschen wie so ein Idealbild von einem schönen Ponyhof. Wir wissen, dass ein Reiterhof oder ein Ponyhof in Wirklichkeit ein hartes Geschäft ist, aber es gibt ja diese Fantasievorstellung, dass alles so schön und ne, die Pferde sind immer schön sauber, ja, und immer alle lieb, ja, man kann auch alle schön reiten. Aber was ist, wenn man plötzlich aufwacht und erkennt, das ist gar kein Ponyhof? Wenn so eine Lebenskrise kommt. Eine Krise ist fest definiert. Man sagt, eine Krise ist ein Wendepunkt im Leben. Manchmal bezeichnen wir schon kleine Probleme als Krisen, aber von der Definition ist es ein wenig ein Wendepunkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure erste Lebenskrise erinnern könnt. Es gibt bei mir eine Lebenskrise, die ganz präsent in meinem Kopf ist und die nicht mehr rausgeht. Und das war mein erster Tag im Kindergarten. Ja, ich musste von zu Hause weg, kam in ein ganz fremdes Gebäude, was ich überhaupt nicht kannte. Überall waren fremde Kinder. Und dann war da eine fremde Frau, Frau Hahn, ich weiß noch, wie sie hieß, die sollte jetzt meine Mutter sein. Und dann nimmt meine Mutter, gibt mich ab und haut ab. Das war furchtbar. Ich habe gebrüllt, ich habe geschrien, ich habe getrampelt. Also sie mussten mich festhalten. Ne? Heute kann ich sagen, würde ich sagen, ach ja, komm. Ne? Im Vergleich zu dem, was du bisher alles erlebt hast. Aber in dem Moment war das eine existenzielle Lebenskrise. Und egal, welche Krise wir haben, jede Krise ist gleich viel wert. Der erste Pickel, ja, ist genauso eine schlimme Krise, als wenn jemand anders einen anderen Menschen verliert. Warum? Weil wir unser Leben immer individuell sehen müssen, diese Situation individuell. Krisen, die wir als lapidar empfinden, ist für jemand anders was ganz Schlimmes. Und das müssen wir respektieren. Aber was machen wir, wenn wir eine Krise haben? Es gibt verschiedene Erklärungsmuster. Man versucht das zu begreifen, was passiert bei einer Krise. Und da gibt es ein Phasenmodell. Bei Phasenmodellen muss man immer sagen, dass das immer nur Versuche sind, etwas zu erklären, was passiert. Aber sie können nur eine Hilfestellung sein. Wenn wir in eine Lebenskrise kommen, dann ist die erste Reaktion, nein, stopp, Moment mal, das kann ja gar nicht sein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Wir wollen es nicht wahrhaben, dass das jetzt passiert, dass mir das jetzt passiert. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch gar nichts gemacht. Man will es nicht wahrhaben, man ist geschockt. Und dann reagiert man. Ich habe überlegt, wie war das damals, als die Jünger Jesu in eine Krise kamen, als sie im Garten waren. Ja? Alles war wie auf dem Ponyhof, ja? Man hat sich gerade so kuschelig warm gemacht und plötzlich kommen da die Leute mit den Messern, mit den Schwertern und nehmen Jesus fest. Ein Wendepunkt, jetzt passiert etwas. Ein Jünger nimmt das Schwert und haut zu, schneidet das Ohr ab, was Jesus dann wieder heilt. Ein anderer rennt weg. Ja, er hat solch eine Angst, so eine Panik, er rennt weg, dass ihm sogar die Kleider vom Leib gerissen werden. Wenn wir in eine Lebenskrise kommen, greifen wir auf erlerntes Verhalten zurück. Wie gehe ich mit einer Krise um? Wie bin ich früher mit einer Krise umgegangen? Der Prophet Jona kriegt von Gott einen Auftrag, was für ihn auch eine Krise ist. Jetzt wird mein Leben sich verändern. Was macht er? Er haut ab. Er verschwindet vor Gott. Aber was ist, wenn erlerntes Verhalten in einer Krise nicht greift? Wenn das, was wir schon mal angewandt haben, nicht mehr funktioniert. Wenn die Pickelcreme nicht mehr ausreicht. Wenn das Schreien auf dem Schoß der Erzieherin nicht mehr die Mutter zurückholt. Egal wie laut ich geschrien habe, meine Mutter ist nicht zurückgekommen. Dann kommt die Erkenntnis. Da ist eine Krise und ich kann sie nicht bewältigen. Was tue ich? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich suche neue Lösungswege. Ich zapfe vielleicht alte Fähigkeiten oder Ressourcen wieder an. Ich versuche einen anderen Weg zu finden, die Krise zu meistern. Und der andere Weg ist, sich zurückzuziehen, aufzugeben. Und dann bricht man zusammen. Der Zusammenbruch muss nicht am Ende stehen. Er kann auch schon nach dem ersten Schock sein, dass man aufgibt, dass man zusammenbricht. Und das habe ich in meinem Leben in jeder Variante erlebt. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann das denn sein, du bist doch Christ. Wie kann das denn sein, dass dich als Christ eine Krise so fertig macht? Du hast doch einen Gott, der so mächtig und so stark ist. Ich habe als junger Christ gehört, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und das habe ich geglaubt. Und wenn Gott für mich einen Plan hat, dann muss doch alles gut und ja, wie ein Ponyhof muss es doch funktionieren. Aber nur weil wir an Gott glauben, schützt uns das nicht vor Lebenskrisen. Es schützt uns auch nicht davor, krank zu werden. Jeder von uns kriegt mal einen Schnupfen. Und jeder von uns kann sich ein Bein brechen. Welche Rolle spielt also Gott bei der ganzen Geschichte, wenn wir mit Gott eine Beziehung haben, wenn wir Christen sind? Was hat das mit Krisen zu tun in unserem Leben? Welche Rolle spielt da Gott? Welche Rolle spielt da bei dir Gott? Grundsätzlich muss man sich dann die Frage stellen, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben überhaupt? Welche Möglichkeiten räumst du Gott ein? Welche Freiheiten? Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Wie sehr nimmst du Gott in deiner Lebenskrise mit in dein Leben hinein? Oder sagst, das schaffe ich alleine? Ich bin ein Mann oder Frau. Gibt es Glaubensrezepte? Wenn Menschen an uns herantreten, Geschwister im Herrn oder auch Freunde, dann neigen wir schnell dazu, nach leichten Rezepten zu suchen. Dass wir sagen, ja, du musst nur glauben oder lies mal mehr in der Bibel. Ja, schau mal, welche Sünde in deinem Leben ist, ja, bekenne sie. Wir versuchen damit ganz schnell diese Krise eben zu beseitigen, weil wir selbst oft hilflos sind. Aber gibt es so einfache Rezepte? Wir wünschen uns das gerne. Wir brauchen nur ein Gebet, wir brauchen nur jemanden, der die Hände auf uns auflegt, ja, oder dass die Ältesten zu uns kommen und dann ist alles gut. Manchmal passiert das, manchmal aber nicht. Denn es gibt kein Rezept. Wenn wir schauen, wie hat Jesus geheilt zum Beispiel? Hat Jesus immer auf die gleiche Weise geheilt? Nein, hat er nicht. Den einen hat er die Hände aufgelegt und er war gesund. Dem einen hat er einen Brei aus Spucke und Erde auf die Augen geschmiert und er sollte sich waschen gehen. Von der blutflüssigen Frau wurde er nur leicht berührt. Und einen anderen musste er sogar zweimal berühren, damit er wieder klar sehen kann. Es gibt in Krisen kein Rezept, auch wenn du Christ bist. Und auch wenn du Christ bist, wirst du in Krisensituationen kommen. Aber du hast Gott an deiner Seite. Beziehe in deiner Lebenskrise Gott mit ein. Mit all deinem Schmerz. Mit all deiner Enttäuschung. Trau dich in einer Krise zu Gott zu kommen und zu sagen, mir geht es scheiße. Ich ertrage das jetzt nicht. Ich habe in meinem Leben, als ich da im Krankenhaus gelegen habe, die zwei Male Gott angeschrien. Ich habe ihn angemacht. Ich habe ihn beschimpft. Ihn weggestoßen. Doch er ist geblieben. Er kann das aushalten. Gott hält es aus, wenn du jammerst. Und jeder darf jammern. Es gibt kein Problem, keine Krise und kein Schmerz, der nicht bejammert werden darf. Als Lazarus gestorben war, jammerten die Frauen. Und zwar lautstark. Sie beklagten den Verlust. Sie haben es nicht weggesteckt. Ich sagte, dass wir, wenn wir in Krisensituationen kommen, greifen wir auf erlerntes Verhalten zurück, um diese Krise zu meistern. Uns Männern wird immer noch häufig gesagt, du darfst nicht weinen, Indianer kennen keinen Schmerz, du musst stark sein. Frauen dürfen alle naselang weinen, ja? Also, wir haben ja bei uns im Haus einen Seelsorgedienst und wir haben so eine Klinikpackung, so ein Abo, Ja, also wir kriegen jeden Monat 20 Packungen. Nicht, weil die Frauen weinen, sondern weil die Männer. Also ich habe in meiner Beratung schon jeden Mann zum Weinen gekriegt. Trau dich als Mann, deine Gefühle zu äußern, wenn du in einer Lebenskrise bist. Trau dich zu weinen. Trau dich den anderen zu zeigen, mir geht es schlecht. Wenn ihr bei euch hier in der Gemeinde sitzt, ja, und einer von euch hat ein Problem und es geht ihm nicht gut. Und er zeigt es nicht und sagt es nicht. Wo sollen die anderen Geschwister her erkennen, der braucht mich jetzt? Denn wenn ich eins gelernt habe in Krisen, zum einen, dass ich als Mann mich loslassen muss von den Vorstellungen, wie ein Mann zu sein hat, was mir anerzogen wurde. Ja? Kein Schmerz zulassen, keine Gefühle zulassen, immer stark zu sein, immer derjenige sein, der weiß, wo es lang geht, keine Schwäche zeigen, dass das falsch ist. Selbst Jesus hat geweint, hallo? Und Jesus war ja wohl eindeutig ein Mann. Und dann habe ich ein Prinzip erkannt, das Gott hat. Er möchte, dass wir Menschen zusammenstehen. Als Gott uns Menschen erschaffen hat, da wollte er mit uns Gemeinschaft haben. Das war sein Ziel, sein Wunsch, sein Herzenswunsch. Aber er wollte auch, dass wir Menschen untereinander Gemeinschaft haben. Dass wir zusammenstehen. Kein Mann und auch keine Frau ist eine Insel. Wir leben nicht alleine. Wir leben immer zusammen. Und wenn du in einer Lebenskrise bist, dann such deine Freunde. Such die Gemeinde, such den Ort, wo du eine geistige Heimat hast. Nimm die Leute mit hinein in dein Leben. Denn so möchte Gott handeln. Gott tut Wunder, er tut auch heute noch Wunder. Aber es gibt einen Satz, den ich sehr wichtig finde, den Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Bleib nicht bei dir alleine. Bleib nicht bei dir. Sei kein Eigenbrötler, sondern beziehe die Menschen, die für dich wichtig sind, mit hinein in dein Leben. Nur so können wir voneinander, miteinander lernen, dass das Leben zwar kein Ponyhof ist, aber wir können es trotzdem schaffen, dass wir das Gefühl haben, dass es ein wenig wie ein Ponyhof ist. Dass wir uns gegenseitig lieben und halten. Und eins habe ich auch gelernt und begriffen, dass Krisen, das ist eigentlich ist es ein Satz, den ich eigentlich ungern immer höre, wenn ich in einer Krise drin bin, dass man immer aus einer Krise gestärkt herausgeht. Das will man in einer Krise nicht hören. Aber es ist leider eine Wahrheit, weil umso mehr Krisen ich in meinem Leben erlebe, umso mehr Kompetenzen, umso mehr Fähigkeiten erlerne ich, mit Krisen umzugehen. Und eine Sache jetzt zum Schluss, die dürfen wir als Christen nie, nie vergessen. Wir haben nicht nur dieses Leben. Die Welt lebt so, als wenn dieses Leben das einzigste Leben ist, was wir haben. Gott hat mehr für uns. Gott hat mehr für uns als dieses Leben hier. Denn jeder von euch kann seine eigene Geschichte erzählen, dass das Leben kein Ponyhof ist. Jeder von euch hat Lebenskrisen durchgemacht oder macht sie noch durch. Jeder von euch verliert Menschen oder hat einen Menschen verloren. Du darfst traurig darüber sein, aber gräme dich nicht, denn dieses Leben ist nicht alles. Jesus verspricht dir das ewige Leben. Und gerade wurde ja gesagt, dass ich glaube, dass ich im Himmel wieder Motorrad fahren werde. Manch einer belächelt das und kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, weil viele die Vorstellung vom Himmel haben, dass das eher ja, ein Geisteszustand ist der ewigen Glückseligkeit. Aber es ist mehr. Sei getrost, trotz jeder Lebenskrise, Gott hat immer mehr für dich. Und irgendwann werden wir alle im Paradies sein und das ewige Leben genießen. Ich werde wieder laufen und mit Jesus Fußball spielen. Und ihr werdet vielleicht den ersten Fallschirmspringen eures Lebens machen. Oder mit Paulus in einem Straßencafé sitzen und mit ihm zusammen zum ersten Mal Kaffee trinken, weil er hat mit Sicherheit keinen Kaffee getrunken. Und ihr könnt ihn alle Fragen stellen, die ihr vielleicht an Paulus habt. Vergesst nicht, auch Jesus hatte Krisen. Er wusste, was Todesangst ist, was Entbehrung ist. Und er steht an deiner Seite. Nimm ihn mit in deine Lebenskrise. Amen.